Lukas, ich glaube, wir müssen mal ein paar Methoden jetzt ergreifen, um ein bisschen Reichweite zu generieren für diesen Podcast.
Oh cool, also reichen die Clickbait-Überschriften nicht aus?
Die reichen leider nicht mehr aus und ich habe mir gedacht, wir nehmen irgend so einen übelst unbekannten 70er-Jahre-Thriller und besprechen den mal von A bis Z.
Das könnte funktionieren. Hey, na?
Na, du?
Hey. Geht's?
Cool.
Cool geht's?
Cool geht, ja. Ist das, kann cool nicht auch ein Gefühl sein?
Das, also das ist auf jeden Fall unser Lebensgefühl. Herzlich willkommen. Wir steigen schon wieder mit Quatsch ein.
Großen Quatsch.
Ihr seid beim Filmmagazin gelandet, wie immer. Schön.
Wenn ihr darauf klickt, dann kriegt das tatsächlich auch.
Genau.
Oder ihr seid aus Versehen mit eurem zu großen Finger vielleicht draufgekommen.
Dann bleibt trotzdem, denn wir haben was Tolles für euch vorbereitet. Ein Film, den keiner kennt. Mhm. Welchen? Oder sag mal, nicht keiner, er ist schon auch kritisch besprochen worden und so weiter.
Aber ja, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich
nicht. Ihr kennt ihn nicht. Wir kannten ihn auch nicht. Aber bevor wir über den Film sprechen, wie immer, die Menschen unter euch, die häufiger dabei sind, den werden schon die Ohren davon bluten, aber wir machen das für die paar, die immer wieder dazukommen pro Folge, machen wir das trotzdem immer und stellen uns kurz vor.
Ja, ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir sind Journalisten. Und wir treffen uns einmal in der Woche.
Und reden über Filme. Und zwar nicht unbedingt über die aktuellen Blockbuster, wie ihr in dieser Folge schmerzlich am eigenen Leib erfahren werdet, sondern wir gucken so ein bisschen hinter die Leinwand, versuchen so gesellschaftlich relevante Themen irgendwie zu besprechen und eben auch manchmal Filme, die vielleicht ein bisschen älter sind, aber ganz interessant sind, wie heute. Und ihr könnt uns schreiben. Auf filmmagazin.audio findet ihr unsere Kommentarfunktion. Ihr findet unsere Mailadresse da auch, mail@filmmagazin.audio. Oder aber unser favorisiertes soziales Netzwerk ist Instagram. Also dort sind wir am aktivsten. Und wenn ihr da mitmischt, dann könnt ihr uns da auch einfach schreiben. Die anderen sind eher so. Also
Die haben wir, aber... Aber ihr wollt sie auch nicht nutzen.
Nee, geht auf Instagram, die will man ja auch nicht
schreibt nutzen. Uns eine Mail.
Kommt zu Instagram.
Ja.
Genau. Ansonsten, gibt es noch was, was wir vorher besprechen müssten? Nö, hä?
Ich glaube nicht.
Dann fangen wir mal an. Wie heißt denn der Film?
Der heißt Clute geschrieben.
Clute. K-L-U-T-E.
Ja.
K-L-U-T-E.
So heißt nämlich einer der Hauptpersonen, John Clute, um den geht es in diesem Film. Das war 1971, wirklich schon über 50 Jahre alt tatsächlich, mit Jane Fonda zum einen in der Hauptrolle und Donald Sutherland, der dann den Clute spielt. Es geht dabei um einen Privatdetektiv, das ist Clute, John Clute, der sucht einen vermissten Geschäftsmann, der ist irgendwie abgehauen. Die Polizei hat ihn ein halbes Jahr lang gesucht, nicht gefunden. Man hat aber
Tom Grunemann,
ja. Genau, der ist verschwunden. Man hat aber Briefe gefunden bei ihm im Büro. Der hat nämlich wohl einem Call Girl geschrieben, sehr obszöne, perverse Texte geschrieben. Dieses Call Girl wird dann von Jane Fonda gespielt. Dieses Call Girl kann sich selbst nicht mehr wirklich an den vermissten Geschäftsmann erinnern. Aber so lernen wir dann bald, gibt es wohl Morde im Umfeld dieses Call Girls oder mit Personen, die sowohl mit ihr als auch dem Geschäftsmann zu tun hatten. Und der Privatdetektiv will natürlich dann ermitteln, was hier wirklich Sache ist. So ist die grobe Prämisse, um das es geht. Ich weiß gar nicht, Lukas, du hast den Film vorgeschlagen. Wie bist denn dann? Ist es wegen Jane Fonda?
Exakt. Ja. Also wir hatten ja grob vorher gesprochen, was wollen wir denn für einen Film mal vorstellen und haben dann gesagt, ja, es soll vielleicht mal was sein, ein Film sein, der gesellschaftliche Relevanz hat auch. Und da muss man sagen, wenn man heute nach Hollywood guckt, in das große Hollywood, dann findet man da ja, mäßig viel. Aber es gab ja eine ganz große Zeit des Hollywood-Kinos, wo auch tatsächlich wirklich politisch, in dem Fall linke AkteurInnen in Filmen aufgetreten sind, Filme gemacht haben. Jane Fonda auch gehörte da auch zu einer Gruppe dazu. Also sie war ja in den 60ern sozusagen und da ist das sozusagen schon im Auslaufen. Sie war ja eine Art Sexsymbol in den 60er Jahren und dann in den 70ern ging es dann los mit ihrer politischen Aktivität oder beziehungsweise wurde die dann eher öffentlich. Sie hat sich dann feministisch engagiert, sie hat sich gegen Atomkraft, da hatten wir ja auch schon mal einen Film.
Gegen
den Vietnamkrieg, das China-Syndrom hieß der Film mit der Atomkraft. Könnt ihr auch mal nachhören. Und hat wirklich einen tollen Film mitgespielt, muss man sagen. Und ist ja bis heute eine der, würde ich sagen, mit der Popularität einer der engagiertesten Hollywood-Schauspielerinnen, die es so gibt, ist ja, glaube ich, dann auch, ist jetzt für den Klimaschutz unterwegs, auch verhaftet worden und so. Also ist eine sehr interessante Geschichte, die Jane Fonda sich da erarbeitet hat. Und eben, ich habe dann einfach mal geguckt, was sind denn so die großen, die großen gesellschaftlichen Filme, die sie damals, in denen sie damals mitgespielt hat. Und einer davon, es gibt noch mehrere, aber einer davon ist eben Clute. Und warum, das werden wir sicherlich auch noch gleich beschäftigen. Du hast schon gesagt, Donald Sutherland ist sozusagen ihr Gegenpart. Der Vater von Kiefer Sutherland übrigens. Man sieht es auch tatsächlich, die Nase. Die Nase ist die gleiche. Andere Figuren spielen auch nur so eine Nebenrolle, würde ich sagen. Also die beiden, der Film dreht sich schon um die beiden. Und was ich so spannend finde, ohne da jetzt noch schon so tief einsteigen zu wollen, aber ich finde, der Film ist natürlich auch ein Thriller. Also es ist schon auch so eine Detektivgeschichte, auch wenn man relativ früh erfährt, wer der Böse ist. Aber es ist vor allem eine Charakterstudie, glaube ich, von den beiden.
Und eine Gesellschaftsstudie.
Eine Gesellschaftsstudie und eine Beziehungsstudie.
Ja.
Und du hast ja die Story schon grob umrissen. Der Hintergrund ist ja auch so ein bisschen, die kennen sich ja, ne? Der Tom Grunemann ist ja ein Freund von John Clute oder ein guter Bekannter. Und deswegen soll ja John Clute für die Familie auch ermitteln.
Aber das spielt gar nicht dann so eine große Rolle, finde ich zumindest.
Nee.
Hätte auch einfach so ein Unbekannter sein können, der da zustößt.
Genau, aber das war ja sozusagen der Grund, warum sie sich überhaupt für ihn ausgesucht haben. Obwohl er, wie sie am Anfang sagen, ja noch nie in New York war. Also sie ermitteln in New York. Noch nicht so wirklich. Also ich glaube, er ist sogar irgendwie Provinzpolizist oder so. Ne?
Und also ein bisschen Stadt gegen Land spielt ja auch ein bisschen eine kleine Rolle.
Mhm.
Dann die Großstadt mit den Charakteren, die dort auftreten, dann gegen die Landbevölkerung. Ein ganz kleines bisschen so im Hintergrund könnte man auch ein bisschen so deuten.
Genau. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, vielleicht ist es auch falsch, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass, man kann ja sagen, wer der Böse ist.
Also wir können ja auch vielleicht auch erstmal ganz grob, wie wir es fanden und dann vielleicht dann in die Spoiler auch reingreifen. Aber ich glaube, es macht jetzt nicht so viel Sinn, dann gewisse Sachen dann nicht zu erwähnen, weil wir den Film ja schon gut durchnehmen wollen.
Und er ist
auch ziemlich
und, alt. Und er sagt ja, wie gesagt, er sagt ja relativ früh auch, wer der Täter ist. Das Spannende ist ja eher, dass wie man da drauf kommt.
Genau.
Nee, was ich sagen wollte ist, ich glaube, sie entscheiden sich auch für diesen John Clute, weil sie glauben, dass er da nicht, also einer der Beauftragenden ist einfach auch der Böse sozusagen. Und ich glaube, sie beauftragen ihn extra mit dem Fall, damit, weil sie glauben, er kann das nicht lösen.
Ja.
Haben sich eigentlich genau den richtigen für diesen Fall ausgesucht. Gut. Dann, wie fandest du ihn denn?
Spannend schon, weil ich mag ja auch gerade diese 70er Jahre New Hollywood-esken Filme, die halt dann schon sehr versucht haben, irgendwie gesellschaftlichen Kern herauszumeißeln irgendwie aus so einem 90-120 Minuten Film.
Ja.
Die hatten sich da mal schon eine große Aufgabe gestellt. Er ist ja natürlich auch sehr interessant gedreht, sehr subjektiv.
Ja.
Also Parandes gehört ja auch zur sogenannten Paranoia-Trilogie, zumindest wenn man das auf Wikipedia nachliest, findet man das. Ist halt der Paranoia-Trilogie, womit dann auch noch Zeuge einer Verschwörung und Die Unbestechlichen, das ist dann der bekannteste Film, alle von dem gleichen Regisseur, die sich alle darin ähneln, dass es halt irgendwie um Überwachung geht, auch um staatliche Institutionen, die eben nicht das Gute sind oder das absolute Gute, sondern die auch sehr, sehr fehlerhaft sind und gerade das Individuum dann versucht irgendwie in einer zerteilten Gesellschaft irgendwie klarzukommen, in einer irgendwie schwierigen Gesellschaft, irgendwie einsam auf irgendeine Art und Weise ist und sich auch irgendwie überwacht fühlen. Mhm. Und das ist sozusagen der erste Film dieser Trilogie. Aus dem Aspekt fand ich das sehr, sehr interessant dann auch zu sehen, weil ich es dann auch erst im Nachhinein gesehen habe, auch der Alan J. Pakula, der Regisseur, der hat dann halt auch später Die Unbestechlichen gemacht, also den Watergate-Film schlechthin.
Ja.
Der halt auch ein ganz, ganz wichtiger New Hollywood-Film ist, dass, wenn man es weiß, merkt man es auch, seine Art und Weise zu drehen. Wird mit sehr stark auch mit Schatten gearbeitet, sehr stark mit einer beobachteten Kamera, wo man sich immer so fühlt, als wäre man selbst irgendwie ein Spanner oder irgendwie zu jemand, der irgendeinen Menschen verfolgt. Da gibt es da ganz, ganz, ganz viele Einstellungen. Aus der Warte sehr interessant. Wie gesagt, der eigentliche Thriller-Mörderplot ist halt wirklich überhaupt gar nicht wichtig und ist auch eigentlich nicht spannend. Die Charaktere sind halt auch so, man muss halt so ein bisschen sich den Film erarbeiten.
Ja.
Der ist nicht gefällig. Der ist auf keinen Fall gefällig. Deswegen sehr interessant, aber man muss schon ein Fan von dem sein, um das vollständig genießen zu können, glaube ich. Aber das finde ich auch super cool und ich glaube, wir werden halt auch im Verlauf jetzt des Gesprächs dann auch ganz viele Aspekte an dem Film finden.
Ja.
Und gerade deswegen finde ich ihn auf jeden Fall sehenswert. Aber er ist auf jeden Fall, man muss da schon ein spezielles Publikum, sage ich mal, sein, damit man das feiern kann. Wie siehst du das?
Weiß ich nicht. Also er ist natürlich auch über 50 Jahre alt, ne? Das ist klar, dass sich ein bisschen was verändert hat, aber ich hatte den Eindruck gar nicht, dass der so super Special Interest ist, weil ich finde durchaus, dass die Thriller-Geschichte was hat. Gerade auch durch die Inszenierung wird es spannender. Sprechen wir vielleicht auch noch über die Musik so, die trägt da natürlich auch was dazu bei. Und ich finde, erstmal auf den ersten Blick, er ist unglaublich dunkel. Unglaublich dunkel. Also selbst die Außenaufnahmen sind dunkel. Bis auf, also es gibt, glaube ich, zwei Einstellungen oder so, wo mal heller Tag ist. Und selbst die Szenen auch gleich am Anfang, wo sie ihn sozusagen beauftragen, das wirkt alles, als wäre es ein riesiger, dunkler, wolkenbehangener Tag, obwohl wir nicht einmal draußen den Himmel sehen oder so. Das ist alles so.
Aber faszinierend, nicht dieses Dunkel, was man in heutigen Filmen häufig auch vorwirft. Dieses Entsättigte, wo man halt nichts erkennt, was dann häufig durch sehr viel CGI irgendwie bedingt ist, damit man halt gewisse Fehler da auch kaschieren kann. Das ist halt nochmal eine ganz andere Art von Dunkelheit, die hier eingesetzt wird und nochmal bewusster halt auch um Kontraste herzustellen.
Genau, und der funktioniert, also ich muss wirklich sagen, da war es, es ist ja bei alten Filmen, bei so Remastern ist das manchmal ein bisschen schwierig, aber dieser Film funktioniert in HDR wirklich toll. Also der bietet einfach wirklich den Kontrast, den der braucht, sozusagen. Ne? Also ich fand den gut. Mir hat der, was heißt Spaß gemacht, ist das falsche Wort, Spaß macht er jetzt nicht, ne? Aber sehr interessant. Jetzt ist die Frage nur, womit wollen wir denn einsteigen? Mit welchem Punkt? Also über das Visuelle haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Über das Audio auch. Also ja, womit steigen wir ein?
Naja, man könnte vielleicht, was man auch ein bisschen in Reviews von heute und auch von damals ein bisschen findet, dass es ja auf den ersten Blick wie so ein Noir-Thriller wirkt, wie aus den 40er Jahren, wie jetzt so Spur des Falken oder so mit Humphrey Bogart, das ist so, und es gibt auf den ersten Blick so eine Femme Fatale in der Rolle von Jane Fonda, die hat hier die Brie Daniels spielt, die Score Girl, die halt dann diesen lakonischen, aber dann doch brillanten Privatdetektiv dann irgendwie verführt oder sich dort eine Beziehung ergibt und dann ist halt auf irgendeinem aufsehenerregenden Mordfall irgendwie geht und das ist der Film ja auch irgendwie, aber halt nicht nur, und das wird ja auch so ein bisschen dekonstruiert, genau dieser Noir-Thriller. Weil also die wirkliche Femme Fatale ist ja Brie Daniels nicht wirklich, weil wir lernen relativ schnell kennen. Sie geht auch zu einer Psychologin und da erfahren wir sehr viel über ihren inneren Dialog oder Monolog da mehr, dass sie sehr stark darüber nachdenkt, was sie macht und dass man erfährt, dass sie sehr einsam ist, sehr verloren. Ich glaube, es wird auch einmal gesagt, oder sie sagt von sich selbst, sie hat keinen Geist, keinen Körper. Also sie fühlt sich komplett irgendwie einsam in dieser Welt, in dieser Großstadt, weil sie halt auch eigentlich kein Callgirl mehr sein möchte, sondern irgendwie Schauspielerin, Model. Man sieht dann aber auch, dass gerade das Model, gibt es am Anfang so eine Szene, wo sie quasi auf so einer Art Casting ist, Modecasting, und dann aber an irgendwelchen zufälligen Kriterien, dass sie dann irgendwie abgewiesen wird, weil irgendwie ihre Hände nicht schön genug sind oder so. Und dann kommt schon, dann werden irgendwie alle Frauen weggeschickt, weil die irgendwie alle nicht den Kriterien entsprechen. Und dann kommen schon die nächsten 10 Frauen, um sich irgendwie angaffen zu lassen und dann beurteilen, ob sie denn reinpassen oder nicht. Und das Einzige, was sie dann irgendwie hat, woran sie sich dann festhält, ist eben ihre Sexarbeit, ihr Callgirl sein, weil da sagt sie, hat sie die Macht. Da ist sie auch irgendwie Schauspielerin, weil sie muss etwas schauspielern und da hat sie auch die Kontrolle. Da ist sie diejenige, die kommandiert. Man sieht dann auch gleich auch am Anfang, wie sie einen Auftrag, einen Job quasi hat, wo sie dann auch sagt, hier, ich will jetzt mein Geld haben und so und ich mache das und das jetzt und sie bestimmt auch, wann sie sich aussieht und wann nicht. Und sie ist quasi in der vollständigen Kontrolle und die Männer sind quasi die unsicheren Personen. Und deswegen ist das für sie halt die Möglichkeit, Kontrolle zu haben. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Art und Weise, eine Sexarbeit zu porträtieren, wenn man das vergleicht, wie das andere Filme machen.
Ja, genau. Und ich finde, also sie ist schon, wie du hast die Femme Fatale angesprochen, sie ist auf jeden Fall der Bruch oder eine Weiterentwicklung dieser Trope sozusagen. Und sie gewinnt ja auch bei ihrer Arbeit, die auch illegal ist, damit wird sie ja dann sozusagen erpresst, sowohl von Clute, das ist auch so ein problematischer Aspekt natürlich, sowohl von Clute als auch von dem Hauptbösewicht eigentlich, mit Aufnahmen. Ihr Telefon ist abgehört worden. Ich glaube, das ist auch so ein großes Ding gewesen in den 60ern, 70ern. Da war diese Technik sozusagen neu mit dieser Aufnahme und die zeigen ja dann auch ganz präsent so ein Mini-Aufnahmegerät, das offenbar vielleicht nur im Telefonhörer funktioniert und so. Also auch da schon ein bisschen, klingt auch so ein bisschen die Kritik an Überwachung und so weiter. Ihr macht ihr Job ja Spaß durch diese Macht, die du schon angesprochen hast, und trotzdem ist sie in ihrem Leben ja das Gegenteil von dem, was sie da verkörpert.
Ja.
Das merkt man an dieser diesen Einstellungen, die sie mit ihrer Psychologin hat, eigentlich fand ich die Bilder immer am gruseligsten. Also eigentlich bestehen ja diese Psychologinnenbilder nur aus ihr, also wo Jane Fonda, ihr Gesicht, eine Großaufnahme, Auch total spannend. Und der Gegenschuss ist diese Psychologin, die so von der Seite, also die wirklich so auf ihrem Stuhl sitzt und so von der Seite in die Kamera guckt. Das sieht schon irgendwie creepy aus. Ich weiß
man
nicht
hat direkt,
genau.
Sieht irgendwie, sie interessiert sich nicht so hundertprozentig für ihre Patientin.
Sie ist abgewendet
und
eigentlich.
Und am Ende gibt es auch so eine Szene, wo sie dann quasi um Hilfe ruft und mit ihrer Psychologin unbedingt sprechen will und sie ist leider gerade im Urlaub oder nicht da. Das heißt, in einem entscheidenden Moment schlägt dann auch die Institution fehl und ist dann gar nicht da für das Opfer sozusagen. Ja. Ich glaube, da wird auch nochmal der Punkt deutlich, dass halt die Institution hier ein großer Misstrauen denen gegenüber geäußert wird.
Ja.
Und dass es da eben selbst, also die Psychologen halt nicht da sind, um irgendwie hundertprozentig zu helfen. Also sie kann sich daraus selber, also zumindest nicht mit ihrer mit ihren Psychologie-Sprechstunden, kann sich selber nicht daraus kämpfen. Da fehlt eben was.
Ja, total. Und also das ist so, erstmal geht es natürlich auch, es geht natürlich auch so ein bisschen um, wenn diese Beziehung dann kommt, ne, dann da bricht auch ihre, wie soll ich sagen, ihre Professionalität sozusagen ja auch dann weg. Ne? Also wir haben noch so eine Szene, wo sie sozusagen, also Clute erpresst sie, wie schon gesagt, mit diesen Bändern und sagt, also sie soll ihm helfen auf der Suche nach seinem Freund oder nach Tom und sie will natürlich nicht und er hat diese Bänder und sagt, naja gut, das ist ja was Illegales, was du hier machst. Vielleicht hilfst du mir besser. Und dann macht sie das notgedrungen und am Ende schlafen sie dann das erste Mal miteinander und da merkt man aber, also sie gibt ihm sozusagen das Gefühl, dass das ihr wichtig ist oder so, oder dass das jetzt einfach so eine Sache ist, die passiert, weil sie sich anziehend finden und sobald sie fertig sind, bricht sie das wieder und geht in ihre professionelle Rolle und sagt, ja,
das war's dann,
ciao, mach's gut.
Ja, das war jetzt ein Auftrag für mich quasi,
genau.
Wo sie wieder zurückgefallen ist.
Und das entwickelt sich dann natürlich in eine richtige Beziehung, sag ich mal, oder in eine irgendwie geartete. Sie erzählt das ja dann auch ihrer Psychologin, wie sehr sie das eigentlich nervt, dass sie was empfindet für ihn, ne?
Weil sie dann sich eben verletzlich zeigt, was sie überhaupt gar nicht mag und noch gar nicht kennt, weil sie dann eben nicht die Macht hat darüber, weil das natürlich so eine richtige Beziehung eben nicht daraus besteht, dass man den anderen dominiert im besten Fall, sollte so sein, aber damit hat sie wirklich sehr, sehr stark zu kämpfen. Aber findest du es nicht ein bisschen zumindest problematisch, dass der John Clute, der eigentlich ja aus einer Erpressung her kommt und dann sich trotzdem daraus eine Art Liebesbeziehung wird, auch wenn die natürlich nicht hundertprozentig als perfektes Bild einer Beziehung gezeichnet wird, aber irgendwie wird dann die, weil eigentlich ist ja der Bree Daniels ja erstmal eine befreite Frau irgendwie, eine recht emanzipierte Frau auch, die selber bestimmt, wie sie ihren Körper auch einsetzt, auch wenn sie trotzdem natürlich gefangen in einer Männerwelt ist, aber dann muss sie doch von einem Mann gerettet werden irgendwie.
Ja, das ist tatsächlich, ich hatte das gelesen in einem Aufsatz, da verlinke ich auch alles drunter, dass das tatsächlich dem Regisseur, also Alan Pakula, auch vorgeworfen worden ist, weil er das wohl in einigen Filmen öfter gemacht hat, diese Trope mit dem, es ist halt ein Film von 1971, ne? Ich will nicht sagen, dass es heute nicht mehr gibt, aber es hat natürlich auch eine Entwicklung seitdem stattgefunden. Und ja, das ist natürlich problematisch. Das ist auch nicht gut. Ich meine, der Film sagt natürlich auch nicht, dass das gut ist. Aber er muss trotzdem gerettet werden.
Er endet ja zumindest auch ein bisschen uneindeutig, weil er dann Bree Daniels auch sagt, die kann sich nicht vorstellen, dann irgendwie eine Hausfrau oder so zu sein und in diesen Strukturen dann irgendwie aufzugehen. Ja. Und dass sie ihn eigentlich auch verlassen wollen würde.
Ja.
Sie sagt es ihm aber nicht und sie bekommt am Ende nochmal einen Anruf von einem ihrer Klienten, Freiern. Aber sie legt dann quasi auf. Mhm. Aber es ist so ein bisschen, also man wird mit ein bisschen faden Beigeschmack quasi zurückgelassen. Es ist jetzt nicht so,
die Love Story ist
die Love
jetzt
Story schlechthin und sie leben bis an ihr Ende weiter und so. Das auf jeden Fall nicht. Da lässt der Film das auch sozusagen ein bisschen offen, ob diese Beziehung wirklich hält, ob sie nur kurz hält oder gleich sofort zerbricht. Deswegen muss man jetzt auch sagen.
Eigentlich hat diese Beziehung alles Toxische, was es nur geht. Ne? Mhm. Von dem Anfang angefangen, wo er sie ja erpresst sozusagen, bis hin, dass er ja, es gibt dann ja diese Szene, wo er ihr einen ihrer, oder wo er ihren Zuhälter sozusagen verprügelt und sie ihn ja auch schon dann tätlich angreift sozusagen. Und also eigentlich ist das von vornherein
keine sehr gesunde, komplett,
es ist keine gute Beziehung auf jeden Fall. Also sehen wir hier nicht.
Wie findest du da an sich John Clute? Er hat ja auch sozusagen ja auch im Titel sozusagen, wäre eigentlich die wichtigste Person, aber eigentlich ist es natürlich Bree Daniels. Also eigentlich müsste der Film auch Daniels heißen oder so.
Und nicht Clute.
Aber das ist dann wahrscheinlich auch einfach 1971. Das ging nun eben nicht.
Ja.
Aber wie fandst du halt jetzt, weil die Darstellung ist auch gerade von Donald Sutherland, weil er spielt ja eigentlich super
Zurückhaltend.
Ne? Eigentlich ist selbst auf krasse Ereignisse, Konflikte, guckt er eigentlich nur mit seinem Hundeblick in die Kamera und man muss sich was denken.
Und ich finde es wirklich, gut, weil er nicht, er ist nicht der Held. Weißt du, wie ich meine? Er ist halt einfach, und er hat auch nicht so, er hat auch keinen Badass-Moment, weil selbst dieser Moment, wo er den Zuhälter verprügelt, das ist nicht cool. Ja, warum verprügelst du denn jetzt? Du, wirklich, lass das. So, ich fand ihn echt cool gespielt. Und der ist so unaufgeregt auch. Und er ist ein toller Gegensatz zu ihr auch. Also sie funktionieren gut auf unterschiedlichen Polen. So. Und Hundeblick trifft es, glaube ich, ganz gut, weil den hat er gemeistert.
Ja, da absolut gemeistert.
King auf Hundeblick.
Ja. Aber ich frage mich dann auch, ob der Film quasi auch zeigen wollte, dass dann, also wir wissen ja, dass dann Bree Daniels auf jeden Fall viele psychische Probleme hat, aber hat er, also er hat auch für mich auch so eine gefühlte Traurigkeit irgendwie in sich, dass er dann irgendwie auch auf alles so lakonisch ein bisschen regelt. Und nur manchmal kommt so eine Emotion mal aus ihm raus, wenn er jemanden verprügelt. Aber ansonsten halt immer auch so apathisch fast reagiert, ob er quasi auch verloren ist in der Gesellschaft so ein bisschen, ein Stück weit.
Ich glaube, er ist halt auf jeden Fall nicht, also er wurde auf jeden Fall nicht so erzogen, dass Gefühle was Gutes sind. Oder dass man über Gefühle auch sprechen muss. Das gibt's, glaube ich, bei ihm nicht. Oder dass man überhaupt sprechen muss.
Ja, eigentlich kann man alles mit dem Blick auch lösen.
Ich glaube, er hat zwei Zeilen in dem Film. Also ein paar mehr schon, aber trotzdem. Ja, also ich mag ihn, aber die Frage ist natürlich total berechtigt. Er steht natürlich auch symbolisch für irgendein Problem, das es gibt.
Man könnte es dann auch ein bisschen weiterdrücken, weil es geht auf jeden Fall auch im Film ja auch sozusagen um sexuelle Unterdrückung oder halt auch um nicht geäußerte Wünsche, was ja dann vor allen Dingen beim Mörder, beim Bösewicht dann sozusagen auch deutlich wird, weil der dann auch sagt, aus meiner Geschäftsposition aus darf die Gesellschaft nicht erfahren, was meine Begierde ist, wie pervers ich sozusagen in Anführungszeichen bin. Deswegen muss ich das anderen Leuten unterschieben und es muss verhindern, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit dringt. Und man sieht dann auch mehrere Szenen, wo er sich Bänder anhört, halt Gespräche von Bree Daniels oder ich glaube von einem anderen Callgirl.
Die ermordet wurde.
Ja, glaube ich.
Die er ermordet hat,
wo er sich quasi dann nochmal in diese Situation zurückbeginnt, wo er nochmal seine Wünsche und Nöte irgendwie nochmal ein bisschen daran leben kann, aber ansonsten halt irgendwie in einer Welt gefangen ist, die irgendwie halt Status irgendwie feiert und wo der Status und der gesellschaftliche Status halt wichtiger ist als alles andere. Oder der Eindruck von Status halt auch, der muss das nach außen irgendwie darstellen. Mhm. Und das macht ihn auch total fertig. Ja. Und ob da John Clute nicht auch so ein bisschen da reinpasst, weil er ist ja auch irgendwie zumindest wirkt er unterdrückt oder irgendwas, das in ihn brodelt, was er nicht rauslässt.
Ja. Das ist auch was, auch das ein spannender Punkt fand ich, dass der Böse ist ja sozusagen, er wird ja auch öfter dann im Hochhaus gezeigt, ne, mit der Glaswand über den Dächern von New York so. Er ist ja eigentlich sozusagen die Oberschicht. So, und der ist einfach, und der ist böse sozusagen.
Und emotional total unterkalt oder
abgetrennt. Ja, und du hast schon gesagt, der geht ja wirklich, also das Problem ist natürlich nicht seine sexuelle Vorliebe, sondern das Problem, also wenn an dem Punkt, wo seine sexuelle Vorliebe ist, die Leute zu töten, wird es natürlich problematisch.
Ja, oder zu schlagen.
Wenn das nicht, wenn das nicht mit Einverständnis ist, funktioniert. Aber das Böse an ihm ist ja sozusagen, dass er der Meinung ist, dass das in Ordnung ist, dafür, dass niemand davon erfährt, Leute umzubringen. Und er bringt dann auch Leute um.
Einfach. Und er sagt ja auch direkt, dass die Sexarbeiter und die Sexarbeiterinnen vor allen Dingen natürlich nichts wert sind, weil sie diesem Job nachgehen.
Ja, genau.
Deswegen, sie haben quasi schon ihre Lebenswert quasi schon verspielt, dadurch, dass sie diesen Job machen. Ja. Das redet er sich natürlich auch ein, damit er diese Gewalt ausüben kann. Aber das ist ja dann auch schon interessant, dass er quasi das natürlich die Schuld von sich weiß, weil er natürlich sagt, das sind einfach keine Menschen mehr sozusagen.
Übrigens auch eine der besten Todesszenen, fand ich, in dem Film. Also wirklich, weil oder Mordszenen, also sehr spannend inszeniert. Wir haben sozusagen erst das Ergebnis, also wir erfahren, dass eine Sexarbeiterin umgebracht worden ist, wissen zu dem Zeitpunkt, oder wir wissen, wer es war, aber wir wissen, John Clute weiß es noch nicht, und wir sehen im Prinzip gar nicht brutal, gar nicht blutig irgendwie, wir sehen, dass ihre Leiche eingepackt schon in einem Sack sozusagen auf einer Trage aus dem Wasser gezogen wird, aus dem Kanal, und wissen sozusagen, dass sie tot ist, und später erleben wir die Tötungsszene nochmal, und zwar, weil er die auf Tonband aufgezeichnet hat, wie du schon sagst, und die spielt er ab. Und wir hören quasi, es ist eigentlich auch fürs Radio, also es ist wie für Radioleute ist das total schön, weil
er macht
mit Ton halt ganz viel. Ja, es ist wie ein Hörspiel, spielt einfach diese Todesszene ab und spielt die sozusagen Bree Daniels vor. Und sie erlebt die sozusagen dann nochmal mit. Und es ist ab, und es ist so abstoßend, diese Todesszene. Und dieser Schrei von ihr ist auch grandios, also in der deutschen Übersetzung allein schon. Dass die funktioniert mehr, als wenn sie die explizit gezeigt hätte,
das finde ich. Auch, das ist dann auch, auch so typisch 70er Jahre New Hollywood. Das sind Filme, die würde man durchaus als dreckig sozusagen, die sind als real, realistisch, aber halt 10, 20, 30 Jahre später oder heute, werden die dann halt, dass sie so Blut überströmt oder irgendwie wäre, dass auch ganz, dass dann irgendwie auch New York irgendwie so auch als, es würde ständig regnen oder so und dann hat irgendeine Blutlache oder irgendeine verweste Leiche oder so, hätten sie nochmal richtig gezeigt. Ja. Das ist dann dreckig, aber tatsächlich konnten damals Filme halt dreckig sein, ohne halt das explizit zu zeigen, nochmal eine ganz andere Art von Dreckigkeit, nenne ich das mal, die ganz anders dargestellt wird, die trotzdem total wirkt, wo man, weil man einfach mit anderen Mitteln arbeitet, obwohl man damals hätte schon sowas hätte darstellen können. Ich glaube, das wäre schon möglich gewesen.
Klar, wir haben
der Hays Code hat schon quasi nicht mehr gegolten, also quasi diese Selbstzensur schon nicht mehr gegolten hat. Aber man hat damals noch andere Mittel gewählt.
Haben wir übrigens auch mal eine Folge dazu gemacht, wenn ihr euch interessiert für den Hays Code. Das ist wirklich eine interessante. Das ist nämlich anders als bei uns, dass alles gesetzlich geregelt war, was man zeigen darf und was nicht, sondern es war quasi eine Selbstverpflichtung von Hollywood, um zu verhindern, dass es gesetzlich geregelt wird.
Was kann man es auch machen, ne? Ja. Ja, und deswegen ist es auch mal sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann bei Filmen das heutzutage anders aussieht.
Ja, genau. Weil das Audio da eine sehr wichtige Rolle in dem Film spielt, würde ich auch nochmal gern über die musikalische Vertonung sprechen. Die ist nämlich auch, also die ist mir jetzt sehr, sehr positiv aufgefallen. Und ich finde, die funktioniert so gut, die könnte man heute 1:1 so nochmal für einen Thriller verwenden.
Oder einen Horrorfilm.
Oder einen Horrorfilm tatsächlich, weil das ist so eine Mischung, das müsst ihr euch wirklich mal anhören. Also Stimmen ist die Grundlage, ne, so gruselig klingende Stimmen sozusagen. Darunter liegen dann diverse Saiteninstrumente, also mal ist es irgendwie, wird über so einen, über eine Geige drüber gestrichen, so die so disharmonisch klingt und manchmal sind es auch andere Sachen und dazu noch so eine Klaviermelodie immer eingesetzt und die verändert sich und wird dichter, wenn es eine spannende Szene wird und so weiter. Also wirklich, wirklich grandiose Musik, die würde ich wirklich sagen, die würde heute genauso funktionieren in dem Film und niemandem würde auffallen, dass die 50 Jahre alt ist.
Ja, gut, bei Musik kann so, Musik altert sowieso noch mal ein bisschen anders, als das bei anderen ist.
Aber es gibt ja Trends sozusagen, und heute hast du diese Bassdinger und was weiß ich, oder Ticken.
Ja, das stimmt. Was ich auch noch ganz interessant fand, wie auch die Drogensucht dargestellt wird, wo man damit zumindest auch nicht so ganz vorteilsbehaftet, glaube ich, das inszenieren wollte. Ich hatte zumindest den Eindruck, dass dann, man sieht ja dann auch später in der Szene, dann hat auch zwei Drogen ab die sich dann auch einmal so ein bisschen liebkosen fast, weil sie jetzt irgendwie nicht an die Drogen gekommen sind und irgendwie irgendein Deal ist gescheitert oder so. Ja. Und da wird zumindest, die werden jetzt auch nicht, also positiv werden nicht dargestellt oder so, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass der Film da auch ein bisschen empathischer dem gegenüber ist, weil es gibt ja auch mal, ich glaube, eine Szene auch mit, das wird, glaube ich, auch nicht direkt ausgesprochen, aber wo Bree Daniels quasi auch einen kalten Entzug durchmacht und dann halt John Clute auch für sie da ist.
Ja.
Aber halt das nicht so dargestellt, irgendwie ist sie irgendwie jetzt schwach oder so, oder sie ist jetzt irgendwie, sie ist natürlich schon an einem charakterlichen Tiefpunkt da irgendwie angelangt, aber da habe ich das Gefühl zumindest dafür mit sehr viel Verständnis das Ganze versucht zu erzielen.
Und genau.
Und vor allen Dingen halt auch, dass die Drogen halt auch immer meistens die Schwächsten in der Gesellschaft treffen.
Genau, die Drogen sprichst du auch so einen kritischen Punkt an. Wir haben ja diverse Finger in die Wunde gelegt sozusagen. Wir haben Prostitution, die nicht, also habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die irgendwie per se verteufelt wird, sondern eher so, dass das Problem, das dargestellt wird, ist, dass das verboten ist und dass das die Frauen, dieses Verbot die Frauen unter Druck setzt sozusagen.
Ja, und natürlich die gesellschaftlichen Zwänge, die Männer erst dazu zwingen, vielleicht Sexarbeit in Auftrag zu geben oder dass sie dann dort erst ihre Wünsche äußern können und dann auch nur so immer verschämt.
Ja, genau.
Sie können nicht ihre eigenen sexuellen Wünsche nicht wirklich offen äußern.
Ja, genau. Und also da ist auf der einen Seite also diese Thematik, Sex ist natürlich eine wichtige Rolle. Dann haben wir ja schon über diese Klassenproblematik gesprochen. Und dann gibt es natürlich die Drogen. Da gibt es ja dieses Pärchen, die Frau, die umgebracht wird später, auch eine Sexarbeiterin, die mit ihrem Freund in so einer Wohnung lebt und die offenbar ganz enorm süchtig sind. Und da gibt's dann diese Szene, da kommen Clute und Bree rein, sind bei denen, fragen nach, wisst ihr, wo der ist, kennt ihr den, was weiß ich? Und die sind aber gerade warten auf einen Dealer. und können sich gar nicht richtig konzentrieren. Und dann kommt der Dealer an die Tür, macht die Tür auf, sieht Clute in seinem Anzug da stehen. Er sieht aus wie ein Bulle, weil er einer ist. Er dreht sich sofort um und rennt weg. Und das ist natürlich für die, das merkt man richtig, das ist die Hölle. Das ist das Schlimmste, was gerade passieren kann. Dann rennen sie ihm nach. So. Das fand ich auch eine eindrückliche Möglichkeit, das darzustellen einfach.
Deswegen, da muss man sagen, da ist auf jeden Fall, ist dann gerade, wenn man denkt, ne, ist von irgendwie von 1971, ist dann immer ganz interessant, wie weit dann doch manche Filme dann irgendwie waren oder zumindest versucht haben, andere Mittel zu wählen, um sowas zu erzählen und nicht mehr mit den gleichen Art und Weise, was dann schon 1981 hätte der Film wahrscheinlich wieder ganz anders ausgesehen. Ja. Ganz anderen Punkten.
Ja.
Ja, hast du noch Punkte für dich, Lukas, die dir noch aufgefallen sind?
Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was wir noch nicht angesprochen hatten. Nö.
Eigentlich nicht, ne?
Eigentlich nicht.
Sind wir recht kurz?
Nee, sind wir nicht. Ich habe gerade festgestellt, wir nehmen hier ja auf, auf dem Computer und die Zeit, die auf dem Computer tickt, ist die Hälfte der Zeit, die wir aufgenommen haben. Also auf dem Computer steht jetzt gerade, wir hätten angeblich jetzt 16 Minuten aufgenommen und habe gerade gedacht, das kann doch nicht sein, wir haben noch nicht 15 Minuten. Das geht ganz komisch und es läuft auch langsamer.
Oh, ist ja verrückt.
Also, tatsächlich, ja. Wenn die ganz, ganz dunkel, also ganz, ganz tief und langsam klingt oder ganz schnell, dann liegt es daran, dass wir gut
aufgenommen haben. Dass wir doch in einem Wurmloch gefallen sind.
Okay. Clute auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen.
Wenn euch das gefallen hat, dann guckt euch auf jeden Fall auch noch vielleicht den anderen, also die Unbestechlichen, den habe ich auch mal gesehen. Den kann ich natürlich auch empfehlen, aber ist auch ein großer Klassiker. Den kennt ihr dann vielleicht auch schon. Dann aber noch Zeuge einer Verschwörung, den habe ich selbst noch nicht gesehen, aber das ist sozusagen der zweite Teil in der Paranoia-Trilogie. Dann hat man halt vielleicht schön, oder dann gleich noch die Unbestechlichen hinterher, dann hat man so eine schöne Dreier-Kombination aus sehr Depri-Filmen eigentlich insgesamt, aber doch sehr spannende Filme, die mit sehr interessanter Charakterzeichnung da versucht halt, der Gegenwart und den Zeitgeist irgendwie klarzukommen.
Ja.
Sehr guter Film, ja.
So, haben wir noch Themen, was war sonst noch hier nachrichtenmäßig oder?
Hat jetzt Superman gefunden. Es gibt jetzt den Tauschbörs bekannt gegeben, den neuen Superman.
Wer denn?
Hat eine Netflix-Produktion. Das ist tatsächlich recht unbekannt. Hat bisher irgendwie ein, zwei erst Rollen gehabt. Mhm. 29 Jahre alt. Ja. Sein Name weiß
David
ich gerade nicht.
Corn Sweat.
Ja.
Okay. Kenn ich nicht.
Ich kann ihn auch nicht. deswegen, aber ist doch schön, dass das funktioniert. Für ihn auf jeden Fall, glaube ich, sehr positiv für seine Karriere, würde ich sagen.
Kann ich mir vorstellen. Für den Geldbeutel sicherlich auch.
Für den Geldbeutel
auch,
ist sehr gut.
Sicherlich auch, ja. Wir haben auch noch eine Nachricht, die war ein bisschen traurig, die kam jetzt vor ein paar Tagen, dass Julian Sands gefunden worden ist. Der war ja lange verschwunden, britischer Schauspieler, der in der Nähe von Los Angeles irgendwie auf Wanderung gegangen ist und dann nicht zurückgekehrt ist. Und jetzt ist seine Leiche wohl gefunden worden, Todesursache noch unklar, lese ich gerade.
Tja,
also das ist auch eine traurige Nachricht. Noch was? Nö.
Ich glaube nicht. Nichts auf dem Teller.
Auf dem Teller. Dann beim nächsten Mal wieder mehr auf dem Teller und ihr, seht zu.
Seht zu. Kommt irgendwie klar, aber lasst euch dabei nicht aufnehmen. Klar.
Macht was draus
irgendwie. Macht's besser. Macht's doch erstmal besser.
Macht's besser und wir sehen und wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.